Was für ein kraftvoller Lobpreis. Vielen Dank, liebe Band, dass ihr uns angeleitet habt. Es war sehr schön. Ich habe gerade gedacht, hey, wie stark ist das hier mit, ich weiß nicht, 250 Leuten oder sowas, einfach zusammen zu sein und Gott zu anbeten. Wie stark ist das und wie schön ist das? Ich genieße es immer wieder und ich genieße es auch immer wieder, hier zu predigen. Es ist endlich mal wieder soweit. Ein paar werden es mitbekommen haben, die letzten 3 Monate hatte ich Pause. Das liegt daran, dass Rahel, meine Frau und ich Nachwuchs bekommen haben. Wir haben eine. Ja, vielen Dank. Der Applaus, der auf jeden Fall Rahel, weil sie hatte den schwierigen Part. Mein Job war relativ einfach. Aber dafür bin ich jetzt fürs Windelwechseln verantwortlich. Also von das gleicht es aus. Und ich möchte direkt die Gelegenheit nutzen und einmal Danke sagen an alle von euch, die uns irgendwie unterstützt haben. Sei es durch Gebet, richtig stark, viel haben gebetet. Danke für Support durch Geschenke oder 1,5 Monate wurden wir einfach bekocht. 1,5 Monate kam jeden Tag jemand aus der Gemeinde vorbei und hat uns Essen vorbeigebracht. Es war großartig, wir haben es sehr genossen. Ist leider inzwischen vorbei, aber hey, das ist eine großartige Hilfe und ja, deswegen da vielen Dank. Und wir können sagen, wir hatten wirklich einen guten Start ins Familienleben. Uns geht's wirklich gut. Zoe, unsere Tochter, macht es uns sehr leicht. Sie hat Geduld mit uns dort, wo wir es verpassen, gute Eltern zu sein. Und wir hatten wirklich sehr guten Start ins Familienleben. Und in den letzten Monaten wurden wir sehr häufig gefragt, und hier möchte ich langsam den Bogen zur Predigt ziehen. Wir wurden sehr häufig in den letzten Monaten gefragt, hey, wie geht's euch als Familie? Wie war so der Start in euer Familienleben? Und wir haben fast immer das Gleiche gesagt. Wir haben gesagt, hey, es geht uns echt gut. Wir hatten einen schönen Start in unser Familienleben und wir sind sehr happy als Familie. Und in den meisten Fällen kam darauf die Reaktion, ja, wartet mal ab bis. Und dann entweder wartet mal ab, bis der erste Sprung kommt. Oder wartet mal ab, bis sie die Zähne bekommt. Oder wartet mal ab, bis das zweite Kind kommt. Oder was auch immer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kennst du diesen Satz. Er zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Früher in der Schule, ja, warte mal ab, bis du arbeitest. Dann ist das entspannte Leben vorbei. Warte mal ab, bis du ausgezogen bist. Dann nicht mehr Hotelmama, dann wird's schwierig. Warte mal ab, bis du geheiratet hast. Und dann irgendwann, warte mal ab, bis du ein Kind bekommst. Und ich habe ein paar Monate vor der Geburt mal zu Rahel gesagt, hey, ich habe richtig Bock drauf, dass es eine gute Zeit wird, einfach um den Leuten mal zu zeigen, hey, auch das kann trotzdem noch gut sein. Und dann war es soweit. Und ich habe gesagt, hey, es ist immer noch gut. Und die Leute meinten, ja, warte mal ab, bis. Also es geht unendlich weiter. Und das letzte Mal, dass ich diesen Satz gehört habe, war vor 45 Minuten ungefähr. Ja, ohne Witz. Und vielleicht kennst du diesen Satz. Vielleicht hast du ihn auch schon öfter gesagt oder gedacht, über dich selber gedacht. Aber dadurch, dass ich ihn in den letzten Monaten so häufig gehört habe, habe ich mal so angefangen, drüber nachzudenken. So, was beinhaltet dieser Satz eigentlich? Und ich glaube, dass Dinge, die wir aussprechen, eine Wirkung haben. Ich habe mich gefragt, hey, was macht das eigentlich mit unserem Inneren? Mit unseren Gedanken, mit unserer Vorstellung, aber auch mit unserem Herzen. Und genau hier möchte ich jetzt gleich in die Predigt kommen, weil vorher will ich noch eine Sache. Gleich, ist gleich soweit. Ich brauche nur eine Sache. Vielleicht kennst du die Eltern, die immer total begeistert Bilder von ihrem Baby zeigen. Und ich bin dann meistens da und guck's mir an und sag, ja, ist halt ein Baby. Aber jetzt bin ich selber so ein Elternteil und ich habe natürlich Bilder mitgebracht. Hätte ich fast vergessen. Ich habe 3 meiner Lieblingsbilder von Zoe und auch von Rahel mitgebracht. Die möchte ich euch einmal nur ganz kurz zeigen. Und zwar das. Ihr wisst noch gar nicht, wie die Bilder aussehen. Ja, das erste Bild. Das, ihr seht, die Ältere, das ist Rahel, die Mutter. Und darunter Zoe, die ihren kritischen Blick übt. Den hat sie auf jeden Fall drauf. Sie haben auch noch mal versucht, das Bild andersrum darzustellen. Haben es meiner Meinung nach sehr gut hingekriegt. Und dann noch zum Abschluss noch ein sehr süßes Bild von Zoe. Wir sind sehr happy mit ihr. Ihr reagiert auf jeden Fall besser auf Bilder, als ich es normalerweise tue. Das ist schon sehr gut. Yes, aber das waren die Bilder. Mehr falls ihr sie sehen wollt, im Aquarium ist sie gerade. Aber nicht jetzt. Jetzt seid ihr gerade hier. Jetzt kommt ihr hier nicht weg. Also, was macht es mit unserem Inneren, wenn wir andauernd solche Worte hören? Und ich möchte dich heute reinnehmen. Ich habe der Predigt den Titel gegeben: Mehr als alles andere behüte dein Herz. Und der ein oder andere wird vielleicht schon direkt wissen, okay, das ist ein Vers. Denn in der Bibel steht genau in Sprüche 4, Vers 23, da lesen wir nämlich: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich möchte mit dir einmal diesen Vers kurz auseinandernehmen. Als allererstes steht hier: Mehr als alles andere. Das ist ein hebräisches Wort, was letzten Endes einfach nur bedeutet, die absolut oberste Priorität ist das, was jetzt kommt. Folgendes ist extrem wichtig für dein Leben. Mach es zur obersten Priorität. Das ist das Erste, mehr als alles andere. Dann kommt als Zweites behüte. Behüte ist letzten Endes ein militärischer Begriff und der sagt so viel wie ein Hochsicherheitsgefängnis bewachen oder beschützen. Also, sagt der Vers, die absolut oberste Priorität in deinem Leben sollte sein, dass du Folgendes beschützt, nämlich dein Herz. Im Hebräischen, in diesem Kontext, bedeutet Herz auch so viel wie deine Gedanken, deine Einstellung, dein Wille. Und dann geht es weiter mit, denn von ihm geht aus, das ist das hebräische Wort, was letzten Endes einfach eine Quelle darstellt, etwas, wo etwas heraussprudelt. Und als Letztes, das Leben. Das ist letzten Endes einfach dein Leben, deine Existenz, das, was du erlebst, jeden Tag neu. Das heißt, wenn wir uns diesen Vers, ich habe ihn einfach mal etwas einfach übersetzt, habe gesagt, die allerhöchste Priorität ist das gründliche Beschützen deines Herzens oder deiner Gedanken, denn dein Herz bestimmt dein Leben oder dein Erleben. Und ich glaube, wenn Gott in seinem Wort sagt, hey, das Allerwichtigste ist das, dann tun wir gut daran, uns mal zu überlegen, hey, wie können wir das überhaupt machen? Wie können wir unser Herz beschützen? Und ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe dir heute 4 Schlüssel mitgebracht, wie du dein Herz beschützen kannst. Ich möchte dich direkt reinnehmen in den ersten Punkt. Und zwar der erste Punkt ist, achte auf deine Worte. Achte auf deine Worte. Ich will dich reinnehmen in den ersten oder in den zweiten Vers. Sprüche 4, Vers 24. Wer von euch aufgepasst hat, das kommt direkt nach Sprüche 4, Vers 23. Gott sagt also als Erstes, Sprüche 4, Vers 23, das Wichtigste ist, dass du dein Herz behütest. Und dann geht's weiter in Sprüche 4, Vers 24. Folgender Tipp: Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Die Falschheit des Mundes. Falschheit bedeutet so viel wie abgewandt von dem, was gut oder was richtig ist. Das heißt, Gott sagt, extrem wichtig, achte auf dein Herz. Und mein erster Tipp für dich ist, hör auf, Negatives zu sprechen. Hör auf, tu weg alles das, was du erzählen willst, was irgendwie abgewandt ist von gut oder vom Richtigen. Das ist der erste Tipp. Aber warum? Warum ist das so wichtig? Mal ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, hey Andi, pass auf, wenn die Zähne bekommt, dann wird's krass. Das kann ja auch einfach ein gut gemeiner Rat sein. Hey, dann kann ich ja vorsichtig sein und kann's herausfinden, wie es dann letzten Endes wirklich ist. Vielleicht stimmt's, vielleicht auch nicht. Was macht das für einen Unterschied? Das Ding ist nur, die Bibel zeigt ganz klar auf, Worte sind nicht nur dafür da, Informationen weiterzugeben, sondern Worte haben Macht. Sprüche 18, Vers 21. Ich weiß, den Vers habe ich schon so oft gezeigt, aber ich glaube, er ist sehr unterschätzt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Gott zeigt hier auf, hey, Worte haben eine Macht. Du kannst mit ihnen Tod sprechen, du kannst mit ihnen Leben sprechen. Was immer du aussprichst, wird einen Einfluss haben auf dein Leben. Weil sie haben Macht. Und achte drauf, hier steht nicht Tod und Leben und ein Haufen Nichtigkeiten liegt in der Gewalt der Zunge. Hier steht, du hast mit jedem Wort, welches du sprichst, die Wahl. Tod oder Leben. Und ich glaube, dem müssen wir uns bewusst sein. Und wenn wir jetzt die Wahl haben, Gott zeigt dir auf, hey, du hast die Wahl zwischen Tod und Leben. Er bringt es an einer anderen Stelle, ich weiß, jetzt baller ich gerade ein paar Verse durch, aber das wird gleich besser. An einer anderen Stelle bringt Gott genau diesen Punkt auf den Punkt, und zwar in 5. Mose, ist ein anderer Kontext, aber ich finde, der zeigt es extrem gut. Er sagt, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod. Wieder, du hast die Wahl zwischen Leben und Tod. Zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Auch hier, Gott zeigt es wieder auf, hey, du hast immer die Wahl zwischen Tod und Leben, zwischen Leben und Tod. Und vielleicht fällt es dir auf, Gott gibt uns hier einen Multiple-Choice-Test. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, Leben oder Tod. Hey, und Schule fängt bald wieder an. Let's go. Donnerstag geht's los, oder? Oder nicht? Ja, schön, sehr schön. Die Vorfreude ist grenzenlos. Schule geht wieder los. Ja, das heißt, es kommen auch bald die ersten Prüfungen, die ersten Klausuren, die ersten Tests. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Situation, du bist in der Klasse, der Lehrer kommt rein und sagt, yes, heute schreiben wir unseren Test. Und du denkst, was für ein Schlingel, macht er einfach einen unangekündigten Test. Richtig mies, beschwerst dich bei deinem Klassenkameraden und der sagt, wieso, das hat er doch vor 2 Wochen angekündigt. Und du denkst dir, ach ja, stimmt, da war was. Aber wenn es so eine Situation gab, war ich immer froh, wenn es ein Multiple-Choice-Test war. Warum? Wenn ich keine Ahnung hatte, konnte ich irgendwas ankreuzen und hatte trotzdem noch eine Chance, dass ich richtig liege. Und Gott gibt uns hier letzten Endes an dieser Stelle ein Multiple-Choice-Test. Leben oder Tod. Das Problem ist auch bei diesem Multiple-Choice-Test, wenn du einfach irgendwas ankreuzt, liegt die Wahrscheinlichkeit immer noch bei 50%, dass du falsch liegst, ja? Und das ist so großartig. Gott ist so fürsorglich. Er sagt nicht nur, hey, ich gebe dir eine sehr offensichtliche Auswahlmöglichkeit zwischen Leben und Tod. Er gibt dir sogar, wenn du dir unsicher bist, was du wählen sollst, anschließend noch die Antwort. Wenn du 5. Mose 30, Vers 19 weiterliest, da steht nämlich, wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Er sagt, hey, ich gebe dir Folgendes zur Auswahl, Tod oder Leben. Ich gebe dir einen Tipp, wähl das Leben. Und ich glaube, genau das will er jetzt heute Morgen hier auch sagen. Hey, du hast bei jedem Wort, welches du sprichst, die Wahl. Willst du Leben oder willst du Tod? Und Gott gibt dir einen Tipp. Hey, wähl das Leben. Ja, wähl das Leben. Wir haben uns das bewusst gemacht, Ral und ich bei Zoe. Und wir haben schon im Vorfeld gesagt, hey, schon vor der Geburt, wir wollen Leben über sie aussprechen. Wir wollen Leben sprechen. Und das haben wir gemacht, das haben wir konsequent durchgezogen. Wir haben immer wieder Leben über sie ausgesprochen. Und wir hören auch jetzt nicht damit auf. Wir machen es immer weiter. Weil wir jetzt zum Schluss gekommen sind, hey, Worte haben Macht. Und ich habe es vorhin schon gesagt, hey, uns geht's wirklich gut als Familie. Wir hatten einen sehr guten Start. Und ich glaube, dass das zum Teil daran liegt, dass wir Leben ausgesprochen haben. Weil Worte haben Macht. Ja? Und ich kann dir sagen, es war nicht alles easy. Und es ist auch alles nicht easy. Ja, du kannst mal Ralf fragen, wie es so ist, 21 Stunden im Krankenhaus in Wehen zu liegen, weil Zoe sich ganz schön Zeit gelassen hat. Das war ziemlich anstrengend. Besonders für sie, für Zoe auch. Ja, das war eine taffe Zeit. Aber wisst ihr, weil wir von Anfang an uns aufs Positive fokussiert haben, fällt das gar nicht so krass ins Gewicht. Wenn wir von Anfang an gesagt hätten, oha, Geburt, das wird bestimmt schwierig, das wird krass, oh, keine Ahnung, wie das wird, alle sagen, und dann wäre es schwierig geworden, könnte ich mir vorstellen, wäre die Reaktion gewesen, ah, siehst du, hier ist jetzt das Problem und hier ist es jetzt schwierig. Aber weil wir von Anfang an Leben ausgesprochen haben, ist es gar nicht so ins Gewicht gefallen, weil wir sind fokussiert auf das, was gut und das, was richtig ist. Ja. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wie wir unser Leben, wie wir unser Herz beschützen können. Norman Vincent Peale hat dazu ein Zitat rausgebracht. Er hat gesagt, wer sich selbst nur noch beschimpft, dem wird auch nichts Positives widerfahren. Die Worte, die wir über uns selbst äußern, haben eine unmittelbare Wirkung auf unser Leben. Achte drauf, was sprichst du über dich aus? Was sprichst du über deine Mitmenschen aus? Sprichst du Leben aus? Sprichst du Tod aus? Und viele Worte sprichst du in deinen Gedanken. Was sprichst du in deinen Gedanken über dich aus? Über deine Ehe? Über deinen Beruf, über deine Freunde. Wenn du dein Herz beschützen willst, fängt es damit an, dass du auf deine Worte achtest. Das ist der erste Punkt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist, achte auf deine Augen. Was schaust du dir jeden Tag an? Was ziehst du dir jeden Tag rein? Ich gebe einfach nur ein Beispiel von vielen möglichen. Wenn du dir beispielsweise jeden Tag Videos darüber anschaust, so romantische Filme, wo alles super ist, das Paar ist verliebt und es ist alles schön und alle sind im siebten Himmel und alles super. Das macht etwas mit deinem Inneren, weil du kannst dir nichts anschauen, ohne dass es irgendeinen Einfluss auf dein Herz hat. Und ich glaube, wenn du dir jeden Tag die perfekte Ehe anschaust, in verschiedenen Konstellationen, dann schreibt das eine Erwartung auf dein Herz. Und in dem Moment, wo deine Ehe nicht perfekt ist, so wie es in dem Film ist, hast du auf einmal ein Riesenproblem, weil es nicht zusammenpasst. Aber die Wahrheit ist, bin ich fest überzeugt, falls doch, dann komm gerne zu mir, dann möchte ich von dir lernen. Ich glaube, es gibt keine Ehe, die ein paar Monate lief, wo es nicht irgendwann mal geknackst hat. Ja, wo es nicht doch irgendwo mal Schwierigkeiten gab, weil es gehört zu einer Liebesbeziehung, wo zwei unperfekte Menschen zusammenkommen, gehört es dazu, gehört Liebe dazu, gehört Freude dazu, auf jeden Fall, aber es gehört genauso auch Schmerz dazu, es gehört Verletzung dazu, es gehört Vergebung dazu. Achte drauf, welche Botschaften schreibst du auf dein Herz, achte auf deine Augen. Die Frage ist nicht, als Christ so, darf ich mir diesen Film jetzt angucken? Ne, ich gucke in der Bibel, ist das erlaubt, ist es nicht erlaubt? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was macht dieser Film mit deinem Herzen? Welche Botschaft schreibt er auf dein Herz? Und wenn es cool ist, ja, dann guck dir den Film doch an. Alles schön. Aber check das vorher. David hat es auf den Punkt gebracht. Er sagt in Psalm 101, Vers 3, in meinem Haus will ich ein tadelloses Leben führen. Böses und Gemeines will ich nicht einmal ansehen. Er sagt, okay, ich nehme mir Folgendes vor. Ich will mich mit Bösen nicht füllen, weil ich weiß, das hat einen Impact auf mein Herz. Also der zweite Schritt, wenn du dein Herz beschützen willst, ist, achte auf deine Augen. Was ziehst du dir rein? Und der dritte Punkt ist, einer, der sehr eng mit diesem zweiten Punkt, achte auf deine Augen, zusammenhängt. Und zwar der dritte Punkt ist, lerne Dankbarkeit statt Vergleich. Hör auf, dich zu vergleichen. Auch hier habe ich ein Zitat mitgebracht von Søren Kierkegaard. Der hat gesagt, at sammenligne er livets og for oxjellens begyndende fortvælelse. Das war jetzt mein akzentfreies Dänisch. Kann hier irgendjemand Dänisch? Weiß jemand, was das bedeutet? Okay, kein Problem. Ich hab's sinngemäß übersetzt. Und zwar bedeutet es, vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und ich glaube, da ist eine Wahrheit dran. In dem Moment, wo wir uns vergleichen, ist es das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Eine Studie aus 2017 hat herausgefunden, dass je mehr wir uns mit Social Media befassen, desto mehr führt es uns in Depressionen. Und desto mehr führt es uns in Einsamkeit, weil wir andauernd uns vergleichen mit den optimierten, perfekt dargestellten Varianten von anderen Menschen. Und wir sehen der morgens um 5 schon früh Sport macht und dabei perfekt aussieht, weil perfekt gestylt und so weiter, mit dem perfekten Licht. Und ich gucke selber auf mich und sehe mich um 10 vielleicht mit Augenringen vorm Spiegel stehen und denke, in meinem Leben läuft's nicht. Vergleichen ist das Ende des Glücks. Und der Anfang der Unzufriedenheit. Und auch hier ist die Frage, hey, welche Botschaft schreibst du in dem Moment auf dein Herz, wenn du dir das immer anschaust? Welche Botschaft schreibe ich auf mein Herz, wenn ich mir jeden Tag Bilder reinziehe von Instagram, von irgendwelchen Fitnessmodels, von männlichen, wo ich dann sage, oh krass, da kann ich nicht mithalten, oder von weiblichen, die perfekt gestylt und wunderschön geschminkt wie sonst was und alles perfekt sind und ich wach morgens auf und guck rüber, meine Frau liegt neben mir, die nicht die ganze Nacht mit Schminke beschäftigt war und dabei das Licht perfekt auf sich auszurichten und so. Welche Botschaft schreibe ich in dem Moment auf mein Herz? Achte auf deine Augen. Und an dieser Stelle möchte ich etwas unterstreichen und unterschreiben, ist mir sehr wichtig. Ich glaube, das ist ein Punkt, der uns alle immer mal wieder betrifft. Ich glaube aber, dass es noch einen größeren Impact auf die Frauen hat, ja. Weil auch die Bibel zeigt es auf, hey, Gott hat die Frauen geschaffen als etwas und er wünscht sich, dass sie schön ist. Er hat sie schön geschaffen. Und ich glaube, heutzutage durch soziale Medien, durch Werbung haben wir eine Erwartung in unserer Gesellschaft, dass die Frau perfekt geschminkt sein muss, perfekt gestylt sein muss, weil nur dann ist sie schön. Und ich will dir heute was zusprechen und möchte dir sagen, hey, das ist nicht wahr. Du bist nicht erst dann schön, wenn du perfekt gestylt, perfekt geschminkt bist. Schminke ist keine Voraussetzung dafür, dass du schön bist, sondern du bist so, wie du bist, wunderschön und wunderbar geschaffen. Und falls du das nicht glaubst, falls du sagst, ja, das kann er erzählen, dann habe ich eine Hausaufgabe für dich, extrem wichtig. Schreib's dir jetzt auf in dein Handy oder auf den Zettel oder merk's dir gut. Psalm 139, Vers 14. Das schreibst du dir jetzt einfach auf oder merkst es dir. So. Und dann, nach dem Gottesdienst, gehst du nach Hause, du schlägst deine Bibel auf und schlägst die nach. Psalm 139, Vers 14. Da steht, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Wenn du sagst, nee, das stimmt nicht, ändert das nichts an der Wahrheit, dass es so ist. Du glaubst es vielleicht nicht, aber trotzdem ist es eine Wahrheit. Du bist wunderbar geschaffen. Du nimmst diesen Vers, lernst ihn auswendig und die kommenden 30 Tage, jeden Morgen, das Erste, was du machst, ist diesen Vers durchgehen. Hast ihn ja auswendig gelernt, also gehst ihn durch, am besten laut, sprichst es aus, sagst, okay, Gott, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar geschaffen bin, ungeschminkt, egal was, ungestylt, ich bin wunderbar und wunderschön. Aber es ist ein Fakt, das ist eine Wahrheit. Du musst nicht geschminkt sein, damit du schön bist. Schminke ist was, sie kann deine Schönheit untermalen, auf jeden Fall, und hervorheben. Das ist nichts gegen Schminke, das ist vollkommen okay. Aber sie ist keine Voraussetzung dafür, dass du schön bist. Genauso wie der schöne goldene Rahmen eines Gemäldes nicht dafür sorgt, dass das Gemälde schön ist. Er hebt es hervor. Das ist was super. Aber wenn der goldene Rahmen nicht da ist, ist das Gemälde trotzdem noch schön. Vergleiche dich nicht. Ja. Sondern was ist die Antwort auf Vergleichen? Daniel hat es letzten Sonntag angegangen, hat eine Predigtreihe gestartet zum Thema Dankbarkeit. Und er hat aufgezeigt, dass die Antwort auf Vergleichen ist Dankbarkeit. Er hat gesagt, hey, ich möchte meinen Job, meine Familie, meine Bezahlung, meinen Körper möchte ich dankbar annehmen. Das ist die Antwort aufs Vergleichen. Sei dankbar dafür. Und Dankbarkeit ist eine Entscheidung, die du triffst. Das ist nichts, was hat Daniel auch aufgezeigt. Das ist nichts, was uns angeboren ist, sondern wir müssen uns dafür entscheiden und es lernen. Übe dich in Dankbarkeit. Lerne Dankbarkeit statt Vergleich. Ist der dritte Schritt, um dein Herz zu schützen. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Und zwar zu... Ja, Sprüche 14, Vers 30 noch dazu. Gelassenheit verlängert das Leben, Eifersucht aber zerstört es. Zeigt es nochmal auf, biblische Untermalung auch nochmal, wer es gerade gesagt hat, na, weiß ich nicht, ist so. Sprüche 14, Vers 30, Eifersucht zerstört dein Leben. Lerne Dankbarkeit statt Vergleich. Gut, kommen wir jetzt zum vierten Schritt. Und zwar viertens, vergebe. Und das ist so eine Sache. Vergebung. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, ich will dem anderen aber nicht vergeben, weil er hat es nicht verdient. Er hat mich so verletzt, er war so mies und ich möchte ihm nicht vergeben. Das Ding ist nur, ich möchte dir an dieser Stelle etwas aufzeigen. In dem Moment, wo du sagst, hey, ich vergebe dem anderen nicht, weil ich möchte ihm weiter schaden, ist es das Gleiche, wie als würdest du Gift trinken und dabei denken, das wird dem anderen eine Lehre sein. Das macht dem anderen überhaupt nichts. Der kriegt ja nicht mal mit, dass du sauer auf ihn bist, aber dich zerfrisst es innerlich. Auch da ein Zitat von William Paul Young, der gesagt hat, Vergebung ist in erster Linie heilen für den, der vergibt. Denn du befreist das, das dich sonst bei lebendigem Leib auffressen wird, das deine Freude zerstört und dich daran hindert, wirklich bedingungslos zu lieben. Herr, Vergebung ist für dich. Und Vergebung ist wichtig und ist heilbringend für dich. Aber ich glaube, wir können nicht einfach sagen, ja, okay, vergib einfach, egal was passiert ist. Ich glaube, wir können Verletzungen grob in drei verschiedene Kategorien einteilen und je nachdem ist es unterschiedlich, wie man damit umgehen kann. Hier sind einmal die drei Kategorien. Erstens kleine Vergehen, zweitens berechtigte Verletzungen und drittens tiefe Wunden. Und ich habe dir zu jedem Vorgehensweisen mitgebracht. Je nachdem, was du erlebst, wie du darauf reagieren kannst, wie du den Prozess der Vergebung angehen kannst. Als erstes kleine Vergehen. Nur als Beispiel, jemand schneidet dich auf der Autobahn. Oder jemand drängelt sich an der Kasse vor. Das sind kleine Vergehen. Und weißt du, was der gute Umgang damit ist? Hake es einfach ab. So what? Ja, es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen. Ja? Und wenn du dein Herz beschützt, dann glaube ich, wird es dir leicht fallen, solche Kleinigkeiten, so ein Kinderkram, einfach abzuhaken. Wenn du aber sagst, ich bin direkt auf 180, sobald sich jemand vordrängelt oder was auch immer, dann da habe ich dir 3 Schritte mitgebracht, wie du damit umgehen kannst. Als allererstes, muss man hier gucken, warum reagierst du über? Stell dir selbst die Frage, hey, warum bringt mich das direkt auf 180? Bin ich vielleicht gestresst? Habe ich Angst? Was ist es, warum bringt dich so eine Kleinigkeit direkt auf 180? Was ist da? Reflektier das mal, weil häufig steckt was anderes, Tieferes dahinter. Das ist das Erste. Dann das Zweite, fülle dein Herz mit anderem. Ja, das ist mein Tipp. Wenn jemand dich auf der Autobahn schneidet, hat mich früher extrem genervt. Oder wenn mich jemand an Licht hupt oder was auch immer. So, ne? Connecte dich mit Gott, bete vielleicht für die Person. Größte Herausforderung, ich habe gesagt, nee, will ich auf keinen Fall, der ist ja der Blöde. Aber probier das mal aus. Ich kann nicht mehr zu tief ins Thema gehen, weil ich überziehe sowieso schon. Aber probier das mal aus und nächsten Sonntag erzählst du mir, wie es dir damit gegangen ist. Ja, finde ich großartig. Dann erzähle ich dir auch, wie es mir damit gegangen ist. Also zweiter Punkt, fülle dich mit anderen, connecte dich mit Gott, richte dich darauf aus. Und dann der dritte Punkt, bitte Gott um Hilfe. Wenn du merkst, hey, ich krieg's nicht hin, ich fahre immer wieder hoch. Ey, dann connecte dich mit Gott, sag, hey Gott, ich möchte aber von loskommen. Hey, bitte hilf mir, davon wegzukommen. Das sind die 3 Schritte, wie du Vergebung lernen kannst bei Kleinigkeiten. Kommen wir zum zweiten Punkt, berechtigte Verletzung. Berechtigte Verletzungen sind zum Beispiel das, wenn du dich einem Freund anvertraut hast und er tratscht es weiter. Hey, das ist eine berechtigte Verletzung. Ja. Und es ist okay, wenn du über diesen Schaden trauerst, wenn du da verletzt bist. Aber es ist auch so wichtig, dass du Vergebung angehst, um auch wieder die Beziehung auf ein gesundes Fundament zu holen, dich wieder zu connecten und um dich zu befreien und auch deinen Freund. Ja. Und da 5 Schritte, also klingt sehr viel, gehen wir schnell durch. Erstens, geh zum anderen, connecte dich mit dem anderen, sage, okay, hey, ich möchte mich mit dir treffen, weil da steht etwas zwischen uns. Ja. Der zweite Punkt ist, geh allein. Geh allein. Tratsch nicht vorher mit Kumpels drüber. Oh, weißt du, was mein Partner gemacht hat? Oder was auch immer. Sondern connecte dich mit dem, der dich verletzt hat. Sprich mit ihm. Dann drittens, geh um dich zu versöhnen. Hab wirklich das Ziel und sag, hey, ich möchte mich wirklich versöhnen. Das ist das Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass ich dem anderen jetzt verbal aufs Gesicht gebe für das, was er mir angetan hat, sondern ich möchte mich wirklich, mein Ziel ist, dass unser Fundament der Beziehung wieder hergestellt wird. Der 4. Punkt ist, geh sofort. Lass dir nicht großartig Zeit. Ja, lass nicht erst Tage ins Land gehen, sondern klär das. Und der 5. Punkt ist, lass los. Wenn du deinen Part gemacht hast, gesagt hast, okay, hey, ich habe das Gespräch mit ihm gesucht, aber er will nicht wieder da, er will das nicht klären oder was auch immer, ist zornig. Hey, dann hast du deinen Part gemacht. Du bist mit dir im Reinen, du bist mit Gott im Reinen. Und damit lass es los, hack es ab. Das ist der 5. Punkt. Und jetzt möchte ich noch zum 6. Punkt kommen und damit auch zum Abschluss. Das 7. sind tiefe Wunden. Etwas, wenn dir wirklich etwas sehr krasses angetan wurde. Und hier möchte ich als Erstes aufzeigen, und deswegen auch diese Unterteilung, da kannst du nicht einfach sagen, ah ja, okay, ich gehe zum anderen und vergebe ihm. Hier ist Vergebung ein Prozess, der Zeit braucht. Und ich glaube, was als Erstes wichtig ist, ist, dass du sagst, okay, hey, ich muss das selber in mir erstmal verarbeiten. Ja, und deswegen ist der allererste Schritt, dass du sagst, okay, benenne das Erlebte. Schreib es vielleicht auf, erzähl es einem Freund, erzähl es einem Seelsorger und erzähl, was du erlebt hast, was dich verletzt hat. Das ist der 1. Schritt. Der 2. Schritt ist, benenne deinen Verlust. Was ist für eine Folge daraus entstanden? Was hat dich verletzt? Was ist die Wunde jetzt in dir? Was ist die Verletzung? Auch das, schreib es auf, erzähl das einem Freund. Erzähl das einem Seelsorger. Und wenn du das angegangen bist und merkst, okay, ich komme langsam in einen Prozess, wo die Wunde zu einer Narbe wird und ich komme voran, dann, wenn du dafür genug Zeit hattest, dann sage, okay, mein nächstes Ziel ist, dass ich dem anderen wirklich vergeben kann. Und setz es dir als Ziel zu sagen, okay, Gott, ich möchte beten wollen. Vater, vergib ihm und hilf auch mir, ihm zu vergeben. Geh diesen Prozess an. Das ist der 3. Schritt. Sei offen für Vergebung. Ja. Aber sei dir bewusst, es ist ein Prozess, der einige Zeit auch beanspruchen kann. Das ist okay. Corrie ten Boom war eine holländische Christin, die während des Nationalsozialismus gelebt hat. Und sie hat geholfen, Juden zu schützen und zu verstecken. Und letzten Endes kam sie zusammen mit ihrer Schwester Betsy ins KZ. Und in diesem KZ waren mehrere Wächter, die dafür zuständig waren, sie dazu behalten, die sie misshandelt haben. Und Betsy ist letzten Endes in diesem KZ gestorben. Und einige Jahre später, als das alles vorbei war, war Corrie ten Boom bei einem Vortrag, den sie selber gehalten hat. Sie hat einen Vortrag gehalten. Und nachdem sie fertig war mit dem Vortrag, kam ein Mann nach vorne und sie erkannte ihn wieder. Weil das war einer der Wächter. Der Mann erkannte sie nicht wieder, aber sie erkannte ihn wieder. Und sie wusste, okay, das ist ein Mann, der dafür verantwortlich ist, dass meine Schwester tot ist. Und das ist ein Mann, der mich misshandelt hat. Und der Mann, der sie nicht wiedererkannte, er kam zu ihr, hat ihr die Hand hingehalten, hat gesagt, hey, ich bin jetzt Christ geworden. Ist es nicht schön, dass all unsere Schuld vergeben ist? Und Corrie ten Boom hat später erzählt, dass sie so eine krasse Schwierigkeit darin hatte, diesen Mann zu vergeben, verständlicherweise. Und sie hat gesagt, sie wollte gerne die Entscheidung treffen, ihm zu vergeben, weil sie wusste, es ist das Richtige. Aber in ihr hat sich alles gesträubt. Und so hat sie ein paar Tage später einen Pastor angesprochen, hat gesagt, hey, warum ist es so schwierig zu vergeben? Ich möchte es, vom Kopf her möchte ich es, aber in meinem Herzen sträubt sich alles. Und der Pastor hat gesagt, hey, weißt du was, in dem Moment, wo du vergibst, ist es so, wie als würdest du das Seil einer Kirchenglocke loslassen. Die Glocke läutet noch einige Male, doch mit der Zeit wird es seltener und irgendwann verstummt sie. Und Corrie ten Boom hat die Hand des Mannes ergriffen. Und sie meinte, in dem Moment durchfloss sie so eine Liebe und so ein Frieden. Und ich glaube, das ist das. Es ist so entscheidend. Wenn du dein Herz beschützen willst, dann vergebe. Das war der dritte Punkt zum Thema, wie beschütze ich mein Herz. Ich will sie noch einmal, zusammenfassen. Die Band kann nach vorne kommen. Es sind letzten Endes vier Schritte, wie wir unser Herz beschützen können. Gott zeigt auf in Sprüche 4, Vers 23, hey, es ist so wichtig, dass du dein Herz beschützt. Mehr als alles andere ist es wichtig, dass du dein Herz beschützt. Das erste ist, achte auf deine Worte. Mit jedem Wort, welches du sprichst, hast du die Wahl. Sprichst du Leben oder sprichst du Tod? Wähle weise. Gott hat dir einen Tipp gegeben, was du aussprechen solltest. Zweitens, achte auf deine Augen. Was ziehst du dir rein? Das, was du dir jeden Tag anschaust, das hat einen Einfluss auf dich. Checke, hey, passt das? Ist das etwas, mit dem ich mich wirklich füllen will? Drittens, lerne Dankbarkeit statt Vergleich. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Lerne Dankbarkeit statt Vergleich. Und viertens, vergebe. Auch Vergebung ist eine Entscheidung, die vielleicht einen Prozess braucht, die Zeit braucht. Aber sie ist wichtig, weil sie befreit dich. Und durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat er uns in eine doppelte Rolle gebracht. Dadurch, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und unsere Schuld auf sich genommen hat, in diesem Moment sind wir in zwei Rollen gekommen. Als erstes die Rolle des Täters, weil du und ich, wir sind schuld, dass Jesus am Kreuz für uns sterben musste. Er hat deine und meine Schuld getragen. Das heißt, wir sind Täter. Aber in dem Moment, wo er unsere Schuld auf sich genommen hat, hat er uns freigesetzt. Und dadurch sind wir frei, die Opfer sind. Du als Opfer, ich als Opfer, in dem Moment, wo andere Menschen uns verletzt haben, sind wir jetzt frei, ihnen zu vergeben, so wie uns vergeben wurde. Und ich möchte zum Abschluss dir noch eine Möglichkeit geben. Vielleicht bist du heute hier und sagst, okay, hey, ich habe noch nie eine Entscheidung für diesen Gott getroffen. Ich habe diese Vergebung, die Jesus für mich am Kreuz erkämpft hat, habe ich noch gar nicht angenommen. Wenn du das bist hier heute, dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, diese Entscheidung zu treffen. Wir werden es gleich wie folgt machen. Wir werden gleich die Augen schließen, um einen privaten Augenblick zu schaffen. Und ich werde von 3 auf 1 runterzählen. Und wenn du hier bist und sagst, okay, hey, ich möchte aber heute diese Entscheidung treffen, ich möchte heute Ja sagen zu diesem Gott, der mich liebt und der seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat, dann möchte ich dich dann bitten, einmal deine Hand zu heben. Als Zeichen für dich, dass du sagst, okay, ich gehe heute diesen Schritt, ich treffe heute diese Entscheidung. Aber auch als Feedback für mich. Und wenn dann welche hier sind, die heute ihre Entscheidung treffen, werden wir es anschließend wie folgt machen. Wir werden ein Gebet sprechen, ich werde es vorsprechen und ihr könnt es dann gemeinsam nachbeten. Das werden wir alle machen, ja, als Unterstützung für die, die heute hier eine Entscheidung treffen. Und in diesem Gebet triffst du deine Entscheidung für Gott und sagst, okay, hey, ich möchte mein Leben mit ihm zusammennehmen. Okay, lass uns die Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links, es ist ein privater Augenblick. Und ich zähle runter. 3, Jesus liebt dich unendlich und bedingungslos und er ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und 2, Gott wünscht sich nichts anderes, als dein Leben mit dir gemeinsam zu leben. Und 1, es ist aber völlig frei, wie du auf dieses Angebot, auf diese Freiheit reagierst. Okay, wenn du es bist, bitte ich dich jetzt einmal deine Hand zu heben. Wenn du heute hier bist, sagst, okay, ja, ich sehe die Hand, ich sehe die Hand, Dankeschön, ich sehe mehrere Hände. Vielen Dank, sehr schön. Ja, ich habe sie gesehen. Danke. Ist hier noch irgendjemand, der sagt, okay, ich will heute diese Entscheidung treffen? Okay, sehr schön. Gut, ihr könnt alle Hände wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Lass uns alle einmal gemeinsam aufstehen. Und wir werden es jetzt genauso machen. Ich werde ein Gebet vorbeten. Und wir machen als Gemeinde betet ihr dieses Gebet nach, weil wir supporten diejenigen, wir sind eine Familie, wir supporten diejenigen, die heute hier eine Entscheidung getroffen haben und hier waren mehrere. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dich gerade gemeldet hast, dann bete dieses Gebet mit vollem Herzen mit, weil es ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen wirst. Davon bin ich mehr als überzeugt. Okay, ich bete vor, ihr betet nach. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir. Und ich sage Ja zu einem Leben mit dir. Ich sage Ja zu deiner Liebe und zu deiner Befreiung für mich. Ich glaube daran, dass du der Sohn Gottes bist, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und dass du am 3. Tag auferstanden bist. Heute komme ich zu dir. Und ich sage Ja zu einem Leben mit dir. Sei du von heute an mein Gott, mein König und meine Nummer 1. Und alle sagen Amen, Amen, Amen. Sehr schön. Okay, ich möchte dich, ja, yes. Ich möchte dich ermutigen, wenn du dich gerade gemeldet hast, hey, nimm diesen Moment mit. In der Bibel steht, dass im Himmel gerade Party ist, über einen, der sich bekehrt, hier waren mehrere, ja? Und als weiteres noch ein Hinweis, wenn du sagst, okay, hey, ich habe mich jetzt entschieden, aber wie geht's jetzt weiter? Gleich draußen, wenn wir rausgehen ins Foyer, am Infopoint, kannst du dich für den Alpha-Kurs anmelden. Da sind Menschen, die dir dabei helfen und dir zeigen, hey, wie kannst du ins Leben mit Gott starten? Auch gerne das Angebot, wir werden hier gleich noch an den Seiten Gebet anbieten. Wenn du sagst, hey, ich habe ein Gebetsanliegen, ich möchte Gebet beanspruchen oder ich habe eine Entscheidung getroffen, möchte mit euch drüber reden, komm hier sehr gerne nach vorne. Hier sind nette Menschen, die gerne mit dir zusammen beten wollen, gerne mit dir ins Gespräch kommen wollen. Ja, so lass uns jetzt mal in den Lobpreis gehen.